Am Mikrofon ist Gabi Fröhlich. Ich begrüße Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zur Spiritualitätssendung am Fest Maria Geburt. Ende dieser Woche feiern wir im deutschen Sprachraum zudem noch den Gedenktag Maria Namen. Und die beiden Tage sind jetzt für uns Anlass, über die Mutter Jesu zu sprechen. Die Volksfrömmigkeit hat Maria ja viele Titel gegeben. Gottesgebärerin, Immaculata, Mutter der göttlichen Liebe, unsere Frau vom guten Rat, Schmerzensmutter, allerseligste Jungfrau, Königin der Engel und. Ein Titel, der mich persönlich besonders anspricht, ist Maria Stern des Meeres. Da denkt der moderne Mensch vielleicht zuerst an den hübschen Seestern, aber die Menschen früherer Zeiten waren ja viel vertrauter als wir mit der Seefahrt ohne moderne Messinstrumente. Und da waren die Sterne die Fixpunkte, die einem die Richtung weisen konnten, wenn man sie verloren hatte. Und so haben Gläubige aller Generationen Maria auch erfahren als den strahlenden Fixpunkt, der Richtung, Orientierung und Halt geben kann, wenn andere Orientierungshilfen wegfallen oder verdunkelt sind. Warum das so ist, warum Maria für uns heute noch wichtig ein Vorbild ist und der Stern, an dem wir uns orientieren können, darüber denken wir heute mit Pater Gregor Lenzen nach. Er stammt aus der Oberpfalz, ist seit mehr als 30 Jahren im Orden der Passionisten, seit fast 30 Jahren Priester. Er hat unter anderem in Rom an der Päpstlichen Universität Gregoriana spirituelle Theologie studiert, war lange Zeit Provinzial und arbeitet heute als Priesterseelsorger im Bistum Eichstätt, als Exerzitienleiter und geistlicher Begleiter. Ganz herzlich willkommen, Pater Gregor Lenzen.
Grüß Gott, Frau Fröhlich.
Pater Gregor, im Ordensnamen tragen Sie die Passion Christi als Passionisten. Hat da auch Maria für Ihre Spiritualität eine besondere Bedeutung als die Mutter, die sozusagen geistigerweise mit Ihnen auf dem Golgatha steht?
Ja, das ist ganz klar. Maria ist ja auch ganz zentral im Passionsgeschehen gegenwärtig und vor allen Dingen unter dem Kreuz nimmt sie teil am Leiden ihres Sohnes. Im Grunde könnte man auch sagen, an der Geburt der neuen Menschheit, die durch dieses Erlöserleiden vorbereitet wird. Und vom Kreuz herab gibt sie uns, der Herr, uns allen zur Mutter. Und von daher ist gerade die schmerzhafte Mutter in besonderer Weise die Mutter der Kirche, die Mutter von uns allen. Und das ist in unserer Spiritualität ganz verankert. Wir verehren Maria als die Schmerzensmutter, als die Königin der Märtyrer. Für unseren Stifter Paul vom Kreuz hat sie da eine ganz zentrale Bedeutung gehabt.
Heute ist also das Fest Maria Geburt der Anlass, dass wir uns nun von Ihnen, Pater Gregor, mitnehmen lassen zu Betrachtungen über die Mutter Jesu.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, heute stellt uns also die Kirche eine Frau vor Augen, aus der, so könnte man sagen, unvergängliches Leben hervorgegangen ist, Maria. Und bei den folgenden Betrachtungen möchte ich auf das Geheimnis dieser Frau blicken, die Gott in Dienst genommen hat, um uns Menschen zum wahren Leben zu verhelfen. An ihrer Hand finden wir diesen Weg zum Leben. Als Gott in das Leben Mariens, dieses jungen Mädchens aus Nazareth in Galiläa, eingriff, da brach für sie zunächst einmal eine Welt zusammen. Wie jeder von uns hatte auch sie ihre menschlichen Pläne, ihren Lebensentwurf, wie man heute so gerne sagt. Doch der wurde nun über den Haufen geworfen durch die Botschaft des Engels. Gott schien von ihr scheinbar Unmögliches zu verlangen. Und dementsprechend war auch ihre Reaktion, die sich in dieser Frage verdichtet: Wie soll das geschehen? Wie soll das geschehen? Ist das nicht oft auch unsere Frage in bestimmten Situationen unseres Lebens, wo wir oft auch unverständig und auch verständnislos den Wegen und Plänen Gottes gegenüberstehen? Doch dann kam bei Maria das Wort, das wie ein Schlüssel ist zum Leben dieser einzigartigen Frau. Sie sagte: Ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Nun, Magd ist die weibliche Entsprechung zu Knecht. Und in beiden Fällen handelt es sich um eine dienende Stellung, wo andere über einen das Sagen haben. Und das ist nicht gerade eine attraktive Position für den nach Freiheit und Selbstbestimmung strebenden Menschen. Maria nahm sich jedoch die Freiheit, den Willen Gottes für ihr Leben anzunehmen. Als Geschöpf wollte sie in Freiheit mitwirken am Plan ihres Schöpfers. Und genau auf diesem Weg wurde sie zur Mutter der Lebendigen. Dem wollen wir nun noch etwas nachspüren. Im Christentum ist es tatsächlich kein Ideal, möglichst den eigenen Willen durchzusetzen und darin den Ausdruck der eigenen Freiheit zu sehen. Freiheit nach christlicher Vorstellung wird vielmehr erst dann möglich, wenn der Mensch sich selbst loslassen kann, seine eigenen Pläne und Vorstellungen, und sich bewusst dem Willen Gottes unterstellt. Das beste Beispiel für eine solche Haltung ist der Herr Jesus Christus selbst. Im Hebräerbrief lesen wir im Kapitel 10, Vers 5 bis 7, als Christus in diese Welt eintrat, sprach er zu seinem Vater: Siehe, ich komme, um deinen Willen zu erfüllen. Das stand als Programm über dem ganzen irdischen Leben Jesu. Und damit wird ein Grundton angeschlagen, der durch das Leben eines jeden Menschen schwingen müsste. Und dieser Grundton heißt eben die Erfüllung des Willens Gottes. Nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Damit wird uns aber eine grundsätzlich andere und neue Perspektive für unser Leben geschenkt. Nicht mehr der Mensch und sein Wohlbefinden stehen im Mittelpunkt, sondern Gott, dessen Wille geschehen soll, wie im Himmel, so auf Erden, wie wir im Vaterunser beten. Diese Verschiebung der Blickrichtung stellt für den Menschen letztlich eine echte Befreiung dar. Nun ist nicht mehr er und seine Befindlichkeit der Nabel der Welt. Und das ist durchaus eine Befreiung, denn der Mensch ist doch oft die größte Last für sich selbst. Durch die Ausrichtung auf Gott tritt man nun heraus aus dem Teufelskreis der Ich-Verfangenheit und vieles, was so unendlich wichtig schien und was solch große Dimensionen in unserem Leben annahm, relativiert sich jetzt. Frucht solcher Gottesbeziehung ist eine Freiheit, die die Welt nicht geben kann. Eine Freiheit sich selbst gegenüber, seinen eigenen Wünschen und Vorstellungen und Sehnsüchten gegenüber, auch seiner eigenen Umgebung gegenüber. Ferner eine Freiheit, selbstlos zu lieben und zu dienen. Nur auf diesem Weg der Hingabe an den Willen Gottes, welche zugleich eine Befreiung von sich selbst bedeutet, gelangt der Mensch letztlich zu seiner persönlichen Erfüllung und zur Vollgestalt seiner Existenz. Und diese Wahrheit können wir vor allem ablesen an der Gestalt Mariens, der Mutter Jesu. Sie führt uns immer wieder neu vor Augen, was es bedeutet, zum Willen Gottes Ja zu sagen. Gott nimmt die Freiheit des Menschen ernst. So hat er uns geschaffen, als Abbild seiner selbst, nicht als Roboter oder Marionetten. Wir können Ja sagen, wir können aber auch Nein sagen. Mit dem Nein der ersten Menschen gegenüber dem göttlichen Willen begann ja die Geschichte unseres Unheils, unserer Heillosigkeit. Mit dem Ja Mariens bei der Verkündigung begann die Geschichte unseres Heils, unserer Heilung. Deshalb wird Maria auch in der Präfation des heutigen Festes Marie Geburt als die Morgenröte der Erlösung gepriesen. Alles hängt an der Fähigkeit und Bereitschaft, auf Gott zu hören, auf ihn hinzuhören, seine oft leise Stimme in unserem Alltag und vor allen Dingen in unserem Inneren wahrzunehmen. Aus diesem Hören, aus dieser Haltung wächst dann der Gehorsam, der es wiederum Gott ermöglicht, sein Werk in uns, in den Menschen und in dieser Welt zu tun. Aufgrund ihres Gehorsams gegenüber der Botschaft des Engels empfing Maria das ewige Wort des Vaters, das in ihrem Schoß Fleisch wurde. Nur aufgrund dieses Gehorsams konnte der Sohn Gottes unter dem Herzen Mariens wachsen und Gestalt annehmen. So hat sie, diese schlichte Mädchen, diese junge Frau, ihren Erlöser getragen und damit in unsere Welt hineingetragen. Ihn, den Heiligen, in das Unheil unseres menschlichen Daseins. Und wer wollte die Heillosigkeit unserer menschlichen Existenz leugnen? Wir erfahren sie doch Tag für Tag. Wir Menschen sind doch Verwundete von Anbeginn. Mit dem ersten Atemzug beginnen wir bereits zu leiden und der Schrei des Neugeborenen ist nur ein Hinweis darauf, dass nun ein Weg beginnt, der immer wieder einmal auch von der Erfahrung des Leidens und des Schmerzes gezeichnet sein wird. Die Sünde des Ungehorsams der Stammeltern führte einfach zum Verlust des Paradieses. Diese Welt, diese Erde ist kein Paradies mehr. Davor kann man nicht die Augen schließen. Sie ist geprägt vom Leid und sie stöhnt und ächzt immer wieder unter dieser Last. Er wollte diese Tatsachen verneinen. Die Kirche ist dazu da, den Menschen aus dieser Heillosigkeit herauszuführen, ihnen den Weg zum Heil zu weisen. Die Kirche ist das Werkzeug zur Vereinigung der Menschen mit Gott. Sie ist kein Zwangssystem, wie manche meinen, sondern in ihr wird der Weg zu der bereits beschriebenen neuen Freiheit gewiesen. Maria lädt uns immer wieder ein, mit ihr auf diesem Weg in die Freiheit zu gehen. Maria lädt uns ein, ihr in die Welt ihres Sohnes Jesus Christus nachzufolgen. Sie will die Menschen zu Jesus führen. Ihr Wort auf der Hochzeit zu Kana schallt durch alle Jahrhunderte bis zu diesem Augenblick. Was er euch sagt, das tut. Diesen Ratschlag Mariens, der Mutter vom guten Rat, sollten wir immer wieder folgen. Was er euch sagt, das tut. Maria ruft uns zu, folgt nicht eurem eigenen Willen, bleibt nicht Knechte eurer Wünsche und Begierden, lasst euch auch nicht manipulieren von Kräften, die eure Sehnsucht nach Glück für ihre eigenen Interessen missbrauchen, sondern folgt dem Willen meines Sohnes. Sie fordert uns auf, mit ihr das Fiat, das mir geschehe nach deinem Wort zu sprechen, als Schlüsselwort eines geglückten, eines befreiten Lebens. Nehmen wir also wie Maria das Wort Gottes als Mittel zum Leben in uns auf, dann kann das ewige Wort des Vaters auch in unseren Herzen Fleisch werden. dann kann Christus in uns wachsen und Gestalt annehmen. Und wir können ihn wie Maria in unsere Welt tragen und so dazu beitragen, die Welt zu heilen und zu heiligen. Immer dort, wo ein Mensch in Freiheit Ja sagt zum Willen Gottes, bahnt er den Weg für das wahre Leben. Natürlich braucht es Glauben, Mut und Vertrauen, sich auf die Abenteuer Gottes einzulassen. Denn Gott geht ja in der Regel nach einer ganz anderen Logik vor als der uns geläufig. Doch wenn wir uns darauf einlassen, ist es am Ende nur zu unserem Vorteil. Nehmen wir uns wie Maria die Freiheit, Magd oder Knecht Gottes zu sein, den Willen Gottes zur Speise zu haben, wie der Herr, damit das in unserem Leben geschehe, was wirklich dem Leben dient. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute am Fest Mariä Geburt schauen wir auf das Geheimnis Mariens und setzen jetzt unsere Betrachtungen fort, wobei wir jetzt auf die Jungfräulichkeit der Gottesmutter schauen wollen. Beim Propheten Jesaja lesen wir: Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, einen Sohn wird sie gebären. Diese Verheißung sehen wir in der Jungfrau Maria erfüllt. Ohne einen Mann zu erkennen, wie es in der tiefgründig schönen Sprache der Bibel heißt, bringt sie einen Sohn zur Welt. Was hat das zu bedeuten? Handelt es sich hier, wie viele meinen, nur um ein frommes Märchen oder um den alten Mythos der Jungfrauengeburt, den man auch in anderen Religionen finden kann? Die Jungfräulichkeit hat es in unserer übersexualisierten Zeit grundsätzlich schwer, angenommen und verstanden zu werden. Zu sehr argwöhnt man hinter all dem eine Verteufelung des Leibes und der menschlichen Geschlechtlichkeit. Doch diese ganze Ablehnung geht doch am Wesentlichen vorbei. Das Jungfrausein Mariens darf man nicht nur auf der rein biologischen Ebene betrachten. Leib und Geist bildeten bei Maria eine tiefe Einheit. Um dem Sohn Gottes Eintritt in diese Welt zu verschaffen, bedurfte es vor allem eines jungfräulichen Geistes, einer radikalen Jungfräulichkeit des Herzens, in dem keine Zwiespältigkeit herrschte. Die leibliche Jungfräulichkeit Mariens war nur das Symbol, der Hinweis auf das ungeteilte Herz der Gottesmutter, das bereit war, ihren Erlöser aufzunehmen. Nur in einem ganzheitlich jungfräulichen Menschen konnte der Heilige Geist wirken, konnte Gott sein Werk vollbringen, das über jedes menschliche Verständnis und Vermögen hinausging. Das göttliche Leben kommt ja nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott, wie es der Johannesprolog schon sagt. Allein Gott ergreift bei der Mitteilung seines Lebens die Initiative. Und die leibliche Jungfräulichkeit Mariens diente letztlich als Verweis auf ihre rückhaltlose Bereitschaft und Offenheit, Gott diese alleinige Initiative im Leben zu überlassen. Und so können wir sagen, dass göttliches Leben immer jungfräulich empfangen wird. Denn es wird dem Menschen gänzlich durch den Heiligen Geist geschenkt. Der Sohn Gottes konnte nur Gott zum Vater haben. Und der Sohn Gottes in uns, liebe Hörerinnen und Hörer, der Christus in uns, der in uns Gestalt annehmen will, der wachsen soll, dieser Christus wird auch nur durch den Heiligen Geist, durch den Geist Gottes in uns gezeugt. Und dazu bedarf es auch dieser Jungfräulichkeit des Geistes. Maria, die Jungfrau, erinnert uns daran, dass wir alle, gleich in welchem Stand wir leben, jungfräuliche Menschen zumindest dem Geiste nach sein sollen. Denn der, der in uns Gestalt annehmen will, ist vom Heiligen Geist, wie es in der Schrift heißt. Vor diesem Hintergrund wird uns auch verständlich, warum unter den verschiedenen Titeln und Bezeichnungen Mariens gerade auch der Titel Braut des Heiligen Geistes hervorragt. Maria wird die Braut des Heiligen Geistes genannt. Wie ihr der Engel verheißen hat, empfing Maria im Heiligen Geist den Sohn Gottes in ihrem Schoß. Nach dem Tod und der Auferstehung ihres Sohnes blieb sie weiter im Kreis der Jünger und betete mit ihnen im Abendmahlsaal um die Herabkunft dieses Heiligen Geistes. Wenn wir deshalb immer wieder um die Gabe des Heiligen Geistes bitten, so sollten wir das immer in Gemeinschaft mit Maria tun. Wir vertrauen uns dabei ihrer Fürsprache an, dass der Heilige Geist, dem sie so innig verbunden war, auch uns mit seiner Kraft erfüllt, die uns wiederum dazu antreibt, das zu tun, was Gott will. Und darauf kommt es ja schließlich an. So steht Maria in einem ganz einmaligen Verhältnis zum Heiligen Geist. Alles, was in ihr hervorgebracht wird, ist Werk des Heiligen Geistes. Maria wird Braut des Heiligen Geistes genannt, weil sie den Sohn Gottes durch die Kraft dieses Geistes empfing. Sie lebte gleichsam im Kraftfeld des Heiligen Geistes, und wohin Maria geht, da trägt sie auch den Geist mit sich. Und so wird sie auch als Ikone des Heiligen Geistes bezeichnet, weil sie ähnlich wie der Heilige Geist Hingabe und Liebe in Person ist. Das Zweite Vatikanum hat Maria schließlich das Heiligtum des Heiligen Geistes genannt. Hören wir dazu aus der dogmatischen Konstitution Lumen Gentium über die Kirche aus dem Kapitel 8 folgende Sätze. Im Hinblick auf die Verdienste ihres Sohnes auf erhabenere Weise erlöst und mit ihm in enger und unauflöslicher Verbindung geeint, ist sie mit dieser höchsten Aufgabe und Würde beschenkt, die Mutter des Sohnes Gottes und daher die bevorzugt geliebte Tochter des Vaters und das Heiligtum des Heiligen Geistes zu sein. Der Vater der Erbarmungen wollte aber, dass vor der Menschwerdung die vorherbestimmte Mutter ihr empfangendes Ja sagte, damit auf diese Weise, so wie eine Frau zum Tode beigetragen hat, auch eine Frau zum Leben beitrüge. Das gilt in erhabenster Weise von der Mutter Jesu, die das Leben selbst, das alles erneuert, der Welt geboren hat und von Gott mit den einer solchen Aufgabe entsprechenden Gaben beschenkt worden ist. Daher ist es nicht verwunderlich, dass es bei den heiligen Vätern gebräuchlich wurde, die Gottesmutter ganz heilig und von jeder Sünden makelfrei zu nennen, gewissermaßen vom Heiligen Geist gebildet und zu einer neuen Kreatur gemacht. Soweit das Zitat aus Lumen Gentium. Und das noch einmal unterstreicht, wie eng die Beziehung zwischen Maria und dem Heiligen Geist sich darstellt. Gehen wir diesem Gedanken noch ein wenig weiter nach. Das Jahr, mit dem Maria sich zu Gott bekannte, ist eben nicht nur menschlichen, sondern auch göttlichen Ursprungs. Denn in der Tiefe ihrer Seele entspringt dieses Jahr dem Wirken des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist, den ihr der Engel verheißen hat, sollte nicht nur bewirken, dass sie Christus in ihrem Leibe empfing, sondern auch, dass sie in Kraft ihres Glaubens in ihrem Herzen empfing. Und das war eigentlich die entscheidende Ebene. Durch den Heiligen Geist erweckt Gott im Herzen seines Geschöpfes die Liebe, und diese Liebe veranlasst wiederum das Geschöpf, den Willen seines Schöpfers zu tun. Und so war es gerade auch bei Maria. Selig die Frau, deren Leib dich getragen und deren Brust dich genährt hat, so ruft eine Frau im Lukas-Evangelium aus. Eine Frau aus der Menge, für die es natürlich das Größte darstellte, dass eine Frau den Messias unter ihrem Herzen tragen durfte. Aber für Jesus, der diesen Ausruf hörte, besteht die Seligkeit vielmehr darin, ihn im Herzen zu tragen. Und er antwortet auf den Ausruf der Frau: Selig sind vielmehr die, die das Wort Gottes hören und es befolgen. Und mit diesem Wort weist er uns auf eine elementare, wichtige Ebene, nämlich auf die Erfüllung des Willens Gottes im Heiligen Geist, dass wir uns wirklich hineinbewegen, hineinwachsen in diese Haltung des Hörens und des Gehorsams nach dem Beispiel Mariens und so den Willen Gottes in unserem Leben, sein Wort, wahrhaft Fleisch werden lassen und Gestalt annehmen lassen. Die wahre Größe der Gottesmutter bestand eben darin, dass sie diese Worte Gottes in ihrem Herzen bewahrte und dass sie immer tiefer in die Erkenntnis des Willens Gottes so hineinreifen durfte. Dabei war auch bei Maria der Glaube die Grundlage von allem. Das Jahr der Gottesmutter bei der Verkündigung des Herrn ist das Jahr ihres ganzen Lebens, das sie nie zurückgenommen hat. Das Jahr, das aus dieser Haltung des Glaubens herausgesprochen wurde. Die Jungfrau Maria war ihr ganzes Leben lang offen für den Geist Gottes und ließ sich von ihm führen. So ist die jungfräuliche Gottesmutter die ganz vom Heiligen Geist bestimmte Frau. Sie ist der Kelch des Geistes, das auserwählte Werkzeug des Heiligen Geistes. Diese kleine Betrachtung über die besondere Beziehung Mariens zum Heiligen Geist möchte ich abschließen mit einem Wort von Grignion de Montfort, der ja durch sein goldenes Buch vielen Hörerinnen und Hörern bekannt sein wird. Er weist in diesen Worten, die ich gleich zitieren werde, darauf hin, wie Maria eigentlich der Magnet ist, der den Heiligen Geist in unser Leben und in unser Inneres hereinzieht. Je inniger, je mehr ein Mensch mit Maria verbunden ist und Maria im Herzen trägt, umso mehr wird er auch die Nähe und die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist erfahren. Grignion schreibt dazu Folgendes: Wenn Maria in einer Seele Wurzel geschlagen hat, wirkt sie Wunder der Gnade, wie nur sie es vermag. Denn sie allein ist die fruchtbare Jungfrau, die niemals ihresgleichen an Reinheit und Fruchtbarkeit gehabt hat, noch jemals haben wird. Maria hat im Verein mit dem Heiligen Geiste das Größte hervorgebracht, was es je gegeben hat und geben wird, nämlich den Gottmenschen. Daher wird sie auch die größten Dinge hervorbringen, wenn die letzten Zeiten kommen werden. Die Bildung und Erziehung der großen Heiligen, welche gegen das Ende der Welt auftreten werden, ist ihr vorbehalten. Denn nur diese einzig wunderbare Jungfrau kann im Verein mit dem Heiligen Geist diese einzigartigen und außerordentlichen Geschöpfe hervorbringen. Wenn der Heilige Geist seine Braut in einer Seele gefunden hat, so fliegt er gleichsam zu ihr hinab, versenkt sich in diese Seele und teilt ihr seine Gnade reichlich, und zwar in dem Maße mit, als sie seiner Braut Raum gewährt. Ja, eine der Hauptursachen, warum der Heilige Geist gegenwärtig keine auffallenden Wunder in den Seelen wirkt, liegt darin, weil er dieselben nicht innig genug vereinigt findet mit seiner getreuen und unzertrennlichen Braut.
Am Fest Maria Geburt hören Sie die Sendereihe Spiritualität heute mit Gedanken von Pater Gregor Lenzen aus Eichstätt über die Gottesmutter Maria.
Bei dem Kreuze Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria die Frau des Kleophas und Maria von Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zu seiner Mutter: Frau, siehe dein Sohn. Dann sagte er zu dem Jünger: Siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Liebe Hörerinnen und Hörer, Maria ist Mutter Christi, aber auch unsere Mutter, die Mutter der Kirche. Und dies wird besonders offensichtlich und deutlich in der Stunde des Leidens, in der Stunde der Passion auf Golgotha. Eine echte Mutter zeichnet sich ja dadurch aus, dass sie immer für ihr Kind da ist und es nie im Stich lässt, gleich was geschieht. Die Mutter Christi hatte am Weg ihres Sohnes Anteil genommen, der für sie oft zu einem Pilgerweg des Glaubens wurde, da ihr dabei vieles geheimnisvoll und unverständlich vorkommen musste. Doch in Treue ging sie mit ihrem Sohn bis zum Kreuz. Der Schmerz des Mitleidens führte so zu einer noch tieferen Verbindung zwischen Mutter und Sohn. Unter dem Kreuz nahm Maria teil am Leiden ihres Sohnes und damit nahm sie auch Anteil am Werk der Erlösung. Es war im Grunde wieder wie am Anfang, wie in jenen Tagen der jungfräulichen Empfängnis und Geburt des Erlösers. Jetzt stand wieder eine Geburt bevor und der, der am Kreuz hing, litt jetzt die Geburtswehen für die Welt, für uns Menschen. Durch die Verbindung mit dem Opfer ihres Sohnes wirkte Maria mit an dieser Geburt der neuen Schöpfung. Unter dem Kreuz ist Maria schließlich auch die Mutter von uns allen geworden. Denn vertreten durch den Jünger, den er liebte, vernahm die junge Kirche diese Worte, diese entscheidenden Worte ihres Herrn: Siehe deine Mutter. Diese Worte darf die Kirche nie vergessen. Siehe deine Mutter. Solange wir diese Mutter nicht vergessen, solange werden wir auch nicht in die Irre gehen. Denn Maria, die Mutter der Kirche, führt die Kirche und damit uns alle immer wieder auf den uns zukommenden Platz, nämlich unter das Kreuz ihres Sohnes, damit wir ihm auch in die Herrlichkeit folgen können. Folgen wir Maria unter das Kreuz, so werden wir ihr auch in die Herrlichkeit folgen. Und dort ist sie jetzt schon unsere Fürsprecherin und fährt als echte Mutter fort, uns die Gaben des ewigen Heils zu erwirken, was in dem Titel ausgedrückt wird, Mittlerin aller Gnaden. Möge es einst Wirklichkeit werden, was wir im Stabat Mater singen. Christus, lass bei meinem Sterben mich mit deiner Mutter erben, Sieg und Preis nach letztem Streit. Wenn der Leib dann sinkt zur Erde, gib mir, dass ich teilhaft werde deiner seligen Herrlichkeit. Die Mutter will uns in diese Herrlichkeit führen. Betrachten wir nun auch die Herrlichkeit Mariens, in die sie uns führen will, wo wir ihr nachfolgen dürfen, wohin wir ihr nachfolgen dürfen. Dann erschien ein großes Zeichen am Himmel, eine Frau mit der Sonne bekleidet, der Mond war unter ihren Füßen und ein Kranz von 12 Sternen auf ihrem Haupt. So steht es in der Johannesapokalypse. Und man hat in dieser Frau das Sinnbild des alten und des neuen Gottesvolkes gesehen, dieser apokalyptischen Frau, aber auch ein Symbol für Maria, die der Welt den Erlöser geboren hat. Und viele Darstellungen der Herrlichkeit Mariens orientieren sich an dieser apokalyptischen Frau. Welcher Sinn liegt nun darin, wenn wir die Mutter des Herrn im Bild einer Königin mit dem Sternenkranz umgeben, den Mond unter ihren Füßen, wenn wir sie so verehren im Bild der Herrlichkeit? Das Zweite Vatikanische Konzil sagt in seiner Kirchenkonstitution Lumen Gentium: Schließlich wurde die unbefleckte Jungfrau nach Vollendung des irdischen Lebenslaufs mit Leib und Seele in die himmlische Herrlichkeit aufgenommen und als Königin des Alls vom Herrn erhöht, um vollkommener ihrem Sohn gleichgestaltet zu sein, dem Herrn der Herren und dem Sieger über Sünde und Tod. Die Krone Mariens drückt also ihre einzigartige Teilhabe an der Auferstehung ihres Sohnes aus. Während ihres Lebens war sie mit ihrem Sohn auf dem königlichen Weg des Kreuzes gegangen. Nun in der Herrlichkeit des Himmels nimmt sie auch Anteil an seinem Königtum. Und dies ist für uns, die wir noch auf den oft mühsamen und staubigen Pfaden dieser Welt unterwegs sind, ein großes Zeichen der Hoffnung. Denn Maria war eben ein einfacher Mensch aus einfachen Verhältnissen, eine von uns, die Schwester der Menschen. Kein Titel, kein großer Name schmückte sie. Ihre Juwelen, wenn wir im Bild bleiben wollen, waren Glaube, Hoffnung und Liebe, und es war das Schwert des Schmerzes, wodurch ihre Seele den Ritterschlag erhalten hat, wodurch ihre Seele geadelt wurde. Ihr Marktsein wurde zum Fundament ihres Thrones, denn im Reich Gottes besitzt nur der dienende Mensch Königswürde. Und einer solchen Königin, deren Wappen das Kreuz und deren Wahlspruch das mir geschehe nach deinem Wort ist, dürfen wir getrost unsere Verehrung entgegenbringen. Sie, die mit Leib und Seele in die himmlische Herrlichkeit aufgenommen wurde, zeigt uns das große Ziel, zu dem wir alle noch unterwegs sind. Und ihr, dieser Königin, soll auch künftig unser vertrauensvoller Gruß gelten. Salve. Salve Regina. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben bisher bei unseren Betrachtungen auf Maria als Magd des Herrn, als Jungfrau und Braut des Heiligen Geistes, als Mutter und Königin geblickt. Aus all diesen Fragmenten setzt sich ein Gesamtbild zusammen, das uns beispielhaft vor Augen führt, wie das Verhältnis Mensch und Gott aussehen sollte. Maria ist uns ja allen den Weg liebender Hingabe an Gott, der Weg der Heiligkeit ist, vorausgegangen. Sie ist die Braut ohne Flecken und Falten, die die Hingabe des Bräutigams auf vollkommene Weise erwiderte. Und somit ist sie auch Urbild der Kirche. Und das ist nun der letzte Aspekt, auf den wir blicken wollen. Worum geht es denn in der Kirche? Oder sagen wir besser, sollte es in der Kirche gehen? Die Kirche ist in Christus das Sakrament, das heißt Zeichen und Werkzeug für die innigste Vereinigung mit Gott und für die Einheit des ganzen Menschengeschlechtes, so sagt es das Zweite Vatikanische Konzil. Das erste Ziel der Kirche muss also die tiefe Vereinigung der Menschen mit Gott sein, wozu die Kirche das Werkzeug bilden soll. Diese Gemeinschaft mit Gott wird dann auch zur Gemeinschaft der Menschen untereinander beitragen. Wahre Mitmenschlichkeit und Gemeinschaft können von uns Menschen nicht selbst gemacht werden. Das müssten wir einmal erkennen und akzeptieren. Solche Gemeinschaft wächst und wird genährt aus einem Quellgrund, den wir nicht selber legen. Wollte sich nun die Kirche in ihrem Wirken nur darauf beschränken, den Menschen zu zeigen, wie sie gut miteinander umgehen sollen, auf der Ebene reiner Mitmenschlichkeit, dann wäre sie bald am Ende und bedeutungslos. Die Kirche soll vielmehr den Menschen den Weg zum Bräutigam weisen. Durch die Liturgie, den Gottesdienst, die Sakramente, das persönliche und gemeinschaftliche Gebet werden wir immer mehr mit dem verbunden, der uns zuerst geliebt hat. Und dieser Weg wird beschritten inmitten der Kirche, im Schoß der Kirche, in ihren Sakramenten. In Liebe und Hingabe ihn suchen und immer tiefer mit ihm vereint werden, darin besteht das Wesen der Heiligkeit und der Grund, warum die Kirche existiert. Im Leben Mariens ist dieser Weg bräutlicher Liebe bereits auf einmalige Weise vorgezeichnet. Folgt die Kirche diesem Beispiel, so entspricht sie damit ihrem eigentlichen Wesen. Diese Zusammenhänge dürfen wir angesichts der immer wieder aufflammenden Diskussionen über Kirche nicht übersehen. Die marianische Dimension ist eine wesentliche Dimension der Kirche. An Maria können wir immer ablesen, was die Kirche in ihrem Mysterium, in ihrem Geheimnis ist und was sie am Ende ihrer Wanderung durch die Zeit einmal sein wird.
Am Fest Maria Geburt haben wir gehört Betrachtungen von Passionistenpater Gregor Lenzen über Maria. Herzlichen Dank Ihnen, Pater Gregor, für Ihre Gedanken am heutigen Festtag.
Und gerne.
Wir möchten Sie noch gerne um Ihren Segen bitten, bevor wir uns von Ihren Hörerinnen und Hörern für diese Sendung verabschieden.
Ja. Es segne und behüte euch alle auf die Fürsprache der jungfräulichen Gottesmutter Maria, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn, der Heilige Geist.
Amen. Ihnen auch, liebe Hörerinnen und Hörer, ein Dankeschön fürs Zuhören. Ich verabschiede mich auch an dieser Stelle von Ihnen, Ihre Gabi Fröhlich, und ich wünsche Ihnen noch weiterhin einen gesegneten Tag und viel Freude mit dem Programm von Radio Horeb.